Es ist Samstag, der 25. Oktober.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Donald Trump hat aktuell doch keinen Bock auf ein Treffen mit Wladimir Putin. Das kann heute am frühen Nachmittag natürlich schon wieder anders sein. Doch bevor der infantile Narziss wirklich merkt, dass sich mit Putin nicht verhandeln lässt, sollten die europäischen Staaten ihre naive Hoffnung, Trump werde das Problem für sie lösen, endlich beerdigen und die Ukraine selbst so sehr stärken, dass sie Putin zu Verhandlungen nötigen kann. Angela Merkel wurde bislang nicht zu Friedrich Merz' 70. Geburtstag eingeladen. Das ist insofern ärgerlich für sie, weil sie nun gar nicht proaktiv absagen kann. Prophylaktisch lässt sie immerhin verbreiten, dass sie eh nicht gekonnt hätte, weil sie zu diesem Zeitpunkt im Ausland sei, vermutlich in der Uckermark. Merkel und Merz sind auch die Extreme, die Antipoden beim Thema, das wir heute im Presseclub besprechen wollen. Warum wurde die AfD so groß, wie sie heute ist? Und was könnte helfen, um sie zu schrumpfen? Liebling, ich habe die Rechten geschrumpft, hätte Friedrich Merz Angela Merkel sicher gern zugerufen, zumindest halbiert. Aber bislang müssen die beiden noch lebenden CDU-Kanzler konstatieren, während ihrer Kanzlerschaft konnte die AfD wachsen und gedeihen. Da brat mir doch einer einen von Storch. Ja, für die Union ist das der Super-Gauland, aber es bringt natürlich nichts, sich die Höcke voll zu saufen oder gar schön zu saufen. Nein, es braucht eine kluge, nüchterne Strategie. AfD und Union liegen in vielen Umfragen etwa gleich auf bei 26%. Die CDU hat erst am Wochenende über ihren Umgang mit der AfD diskutiert und sich überlegt, was der Richtige sein könnte. Lieber einbinden und entlarven, wie so mancher CDUler heimlich hofft, oder hilft doch die maximale Abgrenzung von der rechtsextremen Partei auch inhaltlich? Gleichzeitig gibt es noch die Stadtbilddebatte, die Friedrich Merz letzte Woche losgetreten hat und bei der er diese Woche noch einmal kräftig nachgetreten hat. Ob das so schlau war, wie das zur AfD-Strategie der CDU passt und was das vor allem mit Blick auf die ostdeutschen Landtagswahlen bedeuten könnte, darüber sprechen wir heute. Der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Mariam Lau, politische Korrespondentin bei der Zeit mit einem Fokus auf Union und AfD. Gerade hat sie eine Biografie veröffentlicht, Merz, auf der Suche nach der verlorenen Mitte. Sie nimmt in der Regel kein Blatt vor den Mund und eckt mit ihrer Meinung gern auch mal an. Sie passt also perfekt in unsere Runde. Genau wie natürlich Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur der Welt und dort schon seit gefühlt 2 Jahrhunderten für die Union und Friedrich Merz zuständig. Zu sagen, er kennt die Union gut wäre die Untertreibung des Jahres. Auch er hat gerade ein Buch veröffentlicht, Letzte Chance, der neue Kanzler und der Kampf um die Demokratie. Passt wunderbar zum heutigen Thema. Außerdem dabei ist Nicole Diekmann, Korrespondentin im Hauptstadtbüro des ZDF. Auch sie ist im politischen Berlin bestens vernetzt und ich schätze sie seit langem schon als engagierte Kollegin mit sehr klarem Urteil. Der dritte ideale Gast, also herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
Hallo Markus.
Hi, vielen Dank.
Hallo.
Ja, am zurückliegenden Wochenende hat sich die CDU zu einer 2-tägigen Präsidiumsklausur getroffen, bei der es unter anderem um das Verhältnis zur AfD ging. Wie kam es überhaupt dazu, dass so ein wichtiges Thema auf einer kleinen Präsidiumsklausur verhandelt wird? Und wie lief das genau ab, Robin? Kannst du uns mal hineinführen?
Naja, eine kleine Präsidiumsklausur. Präsidium ist ja das höchste Gremium einer Partei. Also wenn man etwas zu besprechen hat, ist das schon der richtige Rahmen. Und die haben gesagt, wir gucken uns das mal an mit 2 Experten. Ein Experte hat ihnen ein bisschen die Karten gelegt, was bei ihrem letzten Wahlkampf schiefgelaufen ist. Und da gab es ja auch eine AfD-Thematik. Wir erinnern uns, die letzte Sitzungswoche der Bundestagswahl, wo man so in gemeinsame Anträge und einen gemeinsamen Gesetzesentwurf, also Abstimmung darüber mit der AfD, tölpelte. Also das hat man sich nochmal angeguckt, wie das gewirkt hat. Und ein zweiter Experte war da, der den mal einen Blick in die Seele von Wählern gegeben hat, die bei der letzten oder der vorletzten Bundestagswahl zum ersten Mal AfD gewählt haben. Natürlich unter dem Blickwinkel, wie kann man die dazu kriegen, dass sie es nicht nochmal tun.
Was waren für dich, ich weiß, Mariam hat das auch sehr eng verfolgt, kommen gleich zu dir, was waren für dich, Robin, die wichtigsten Erkenntnisse, die den CDUlern dort präsentiert wurde?
Na, bei der Wahlanalyse, also erstmal ist es und aus CDU-Gesichtspunkten bemerkenswert, dass sie überhaupt sowas machen, weil Angela Merkel hat das immer auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschoben, weil sie gesagt hat, ich möchte gar nicht mit meinen Parteifreunden, von denen ja auch einige sehr relative Freunde sind, über gemachte Fehler sprechen. Also die haben das gemacht mit jemandem, der mal schon mal in der CDU aktiv war und jetzt so ein Berater ist, also mit jemandem, der so eine Mischung zwischen Outsider und Insider ist und der ziemlich deutlich gesagt hat, dass diese Abstimmung mit der AfD nicht zum guten Wahlergebnis beigetragen haben. Und das ist schon an sich aus CDU-Perspektive gesprochen bemerkenswert.
Wie blickst du darauf, Mariam? Was waren die intern wirklich die wichtigen Erkenntnisse dieser Klausur?
Also ich wollte noch mal zum Vorlauf sagen, dass ich glaube, es war einfach so, die gehen jetzt auf die Landtagswahlen im nächsten Jahr zu, vor allen Dingen auf die in Sachsen-Anhalt und Baden-Württemberg. Die sind besonders angstbesetzt. Mecklenburg-Vorpommern waren sie ja nie so besonders stark, aber Sachsen-Anhalt kann halt richtig schlimm werden. Die AfD auf dem ersten Platz und es gibt gegen die AfD praktisch keine Mehrheiten. Und die Frage ist halt jetzt eigentlich, wie verhält man sich in dieser Lage? Gleichzeitig ist aber eben auch klar geworden, das, was man bisher gemacht hat, und das war eben entweder gar nicht erst ignorieren oder dämonisieren oder wie auch immer, damit ist man nicht weitergekommen und man wollte einfach nicht so komplett unvorbereitet da reinstolpern in diese Geschichte nächstes Jahr. Und was ich das Bemerkenswerte fand, war, dass die versuchen, den Schalter umzulegen, auch innerlich. Also mein Gefühl ist, die gucken auf die AfD immer mit so einem Schuldgefühl. Wir sind schuld daran, dass es euch gibt, weil wir 2015 die ganzen irregulären Migranten ins Land gelassen haben und so weiter. Wir sind schuld, dass es euch gibt. Und aus diesem Schuldgefühl heraus kannst du natürlich nicht gut kämpfen. Und jetzt, und das liegt auch ein bisschen daran, dass Robin Alexander da mal so ein bisschen entmythologisiert hat, haben sie jetzt mal klar geguckt, was wäre eigentlich das Wunderbare, was man jetzt alles mit der AfD zusammen machen könnte. Und diese neue Qualität, also einmal klarer hinzugucken, was wäre eigentlich drin gemeinsam und mehr in so einen Kampfmodus zu kommen und nicht in so einen Demutsmodus. Das ist das Neue, finde ich, was eigentlich so ganz ermutigend war in dieser Klausur.
Dieser Wahlkampfmanager von früher, auf den Robin schon hingewiesen hatte, das war Joachim Koschnicke. Und der hat, finde ich, ziemlich offenbar das versammelte Präsidium denen erzählt, dass die gemeinsame Abstimmung mit der AfD ein Fehler war. Ihr habt es schon anklingen lassen. Nicole, was heißt das jetzt? Also das ist ja nun, Robin meinte es ja auch, unter Merkel hat es so eine schonungslose Analyse nie gegeben. Jetzt wurde auch ganz klar gesagt, dass der Spitzenkandidat selber hier einen Riesenfehler gemacht hat. Ansonsten hätte die Union wohl ein besseres Ergebnis holen können, laut diesem Wahlkampfexperten. Was glaubst du, nimmt Friedrich Merz daraus für sich mit?
Ich finde, das ist eine wichtige Frage. Es gibt aber noch eine, die drüber steht, nämlich was bedeutet das denn jetzt in den Ländern? Ich habe in Sachsen-Anhalt gedreht vor ein paar Wochen und der CDU genau diese Frage gestellt, nämlich was machen Sie denn eigentlich nächstes Jahr, wenn Sie so wie jetzt 12 Prozentpunkte oder mehr, von mir aus auch ein bisschen weniger, hinter der AfD liegen, mit der Sie nichts gemeinsam machen wollen in Sachen Koalition und gleichzeitig aber auch einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit der Linken haben? Und die Antworten aller CDU-Vertreter, mit denen ich gesprochen habe, lässt sich zusammenfassen mit, ach, wird schon irgendwie gut gehen. So, und wenn ich dann nochmal nachgehakt habe, was bedeutet das, was heißt das in Sachen Koalition, dann hieß es immer, wir koalieren mit denen nicht. Aber wir haben immer schon jetzt die Realität, dass wir mit denen gemeinsam stimmen, dass wir mit denen gemeinsam abstimmen. Das sagt jeder. Ich habe auch nochmal mit CDU-Leuten gesprochen, um einen Beitrag über die Brandmauer vor dieser Präsidiumsklausur eben zu machen. Und da sagen mir also CDUler aus vor allem den Ostländern, naja, also natürlich stimmen wir dann zu und im Zweifel nehmen wir dann auch Mehrheiten mit der AfD in Kauf. Und das ist was, was Friedrich Merz bei uns im ZDF vor 2 Jahren schon mal im Sommerinterview angedeutet hat, dass er einen Unterschied sieht zwischen Bund und Land. Und das hat er ganz schnell wieder zurückgeholt. Und ich sehe immer noch nicht, wie man diese Widersprüchlichkeit auflösen will. Das ist mir ein absolutes Rätsel.
Ich meine, es ist ja sehr schwer, allen anderen zu sagen, ihr dürft das nicht machen, wenn Merz es Ende Januar selber gemacht hat, ne?
Ich glaube, hier liegt ein Irrtum vor. Merz hatte damals in dem sehr interessanten Sommerinterview nicht differenziert zwischen Bund und Land, sondern zwischen der kommunalen Ebene und den Landtagen und Bundestag auf der anderen Seite. Er sagt immer, Gebietskörperschaften im Gegensatz zu gesetzgeberischen Körperschaften. Ja, also ich glaube, das ist das. Und das war ja das Interessante, dass kurz vorher Olaf Scholz dasselbe gesagt hatte. Weil man natürlich in der Kommune einfachste Dinge nicht verhindern kann, wenn die AfD sie vorschlägt. Vor allen Dingen, wenn die ja jetzt auch den ersten Landrat haben. Also man kann ja jetzt nicht Sonneberg lahmlegen, weil die mal einen AfD-Menschen gewählt haben. Deshalb, diese Differenzierung war nicht Bund und Land.
Nee, aber diese Differenzierung hat da schon für viel, viel Diskussionen gesorgt. Und auch da hieß es schon, warum eine Brandmauer auf 2 Ebenen und nicht auf der 3.
Nach dieser Präsidiumsklausur, über die wir eingangs sprachen, hat Friedrich Merz eine klare Abgrenzung der CDU zur AfD unterstrichen und die AfD zum Hauptgegner erkoren. Auch eine Zusammenarbeit mit ihr könne es nicht geben, so Merz. Wir hören mal kurz rein.
Wir werden mit der AfD jetzt auch inhaltlich sehr klar und sehr deutlich sagen, wo sie steht. Wir werden uns hier sehr klar und sehr deutlich abgrenzen. Und wichtig ist vor allem, dass wir dem eine erfolgreiche Regierungsarbeit entgegensetzen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe der Union, nicht nur eine Aufgabe von CDU und CSU. Das ist auch eine Aufgabe unseres Koalitionspartners, der Sozialdemokraten. Wenn wir gemeinsam erfolgreich regieren, dann wird es keine sogenannte Alternative für Deutschland mehr brauchen.
Also gute Regierungsarbeit zusammen mit der SPD, auch die Sozialdemokraten sollen sich mal zusammennehmen, dann wird das schon. Wie sehr, Mariam, überzeugt dich diese Strategie und wie überrascht warst du ob dieser bahnbrechenden Ideen?
Naja, wie gesagt, also ich fand, das Entscheidende war die Ankündigung von diesem Kampfmodus, dass man also nicht mehr so rumdruckst oder versucht, die Partei zu ignorieren und so weiter, sondern dass man sich der Konfrontation wirklich stellen muss. Da haben sich ja auch die Umfrageergebnisse beigeholfen. Wenn man jetzt wirklich sieht, dass die AfD eben numerisch überall der Hauptgegner ist und die Union zum Teil ja schon überholt hat, dann bleibt einem nicht viel anderes übrig, dass man, um diesen Kampf zu gewinnen, besser auch gut regieren sollte, finde ich, versteht sich so ein bisschen von selbst.
Mhm. Ja. Der Hauptgegner ist jetzt offiziell. Nicole, was glaubst du? Du blickst ja auch auf die AfD. Mhm. Wie wurde denn da auf diese Klausurtagung geschaut? Und wie zufrieden ist man bei der AfD vielleicht auch mit dieser Ankündigung? Weil klar, einerseits ist man Hauptgegner, aber das ist ja auch eine Aufwertung, ne? Das sind nicht mehr Grüne, nicht mehr Sozialdemokraten, das sind jetzt sie.
Naja, die AfD ist im Moment ziemlich zufrieden mit sich. Wir müssen uns mal vor Augen führen, dass die AfD, die sich gerne als Soldatenpartei sieht, als patriotische Partei, die im Grundsatzprogramm die Wiedereinsetzung der Wehrpflicht fordert, es nicht geschafft hat, sich auf einen Entwurf, auf einen Antrag zu einigen, eben auf Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Die AfD weiß selber nicht in einer grundlegenden Frage, wer sie eigentlich ist und ist total zerstritten in dieser Frage. Mhm. So, und das geht im Moment total unter. Da hat jetzt nicht nur die Brandmauer-Diskussion was mit zu tun, sondern natürlich auch der Streit innerhalb der Koalition über das Thema Wehrpflicht. Aber die ist im Moment ist die sehr breitbeinig unterwegs. Wir sehen ja sowieso seit Beginn dieser Legislatur und wir hören das auch. Ich finde das Wahnsinn, wenn man sich Bundestagsdebatten ansieht und anhört, diese aufs Doppelte angewachsene Fraktion im Bundestag. Mhm. Das ist ein wahnsinniges Selbstbewusstsein und im Moment fährt die AfD ganz gut damit zu sagen, lass die mal machen, wir lehnen uns gelassen zurück und schauen dabei zu. Und genau, Markus, du hast es gerade gesagt, natürlich empfindet man das auch als Genugtuung, so wichtig zu sein, am Sonntag dann im Präsidium der CDU quasi das Hauptthema zu sein. Genau.
Es gab ja so ein Debattenvorgeplänkel vor dieser Präsidiumssitzung der CDU. Da haben sich der Ex-CDU-Generalsekretär Peter Tauber, der frühere Hoffnungsträger und Verteidigungsminister Karl Theodor zu Guttenberg und der einzige Vorsitzende der CDU-Grundwertekommission Andreas Rödder für einen, naja, irgendwie anderen, vielleicht auch entspannteren Umgang mit der AfD und auch für eine Abkehr von der Brandmauer ausgesprochen. Gut, Guttenberg ist dann doch noch ein bisschen wieder zurückgerudert, aber trotzdem mal die Frage an dich, Robin, ist dieser Anti-AfD-Kurs des Kanzlers, den er, wir haben den O-Ton gerade gehört, dann nochmal nach der Präsidiumssitzung untermauern hat, wie umstritten ist der eigentlich in seiner Partei?
Der ist nicht so umstritten, wie es den Anschein hat, weil schon die drei Leute, also KT zu Guttenberg, der es wieder eingesammelt hat, Andreas Rödder und Peter Tauber. Andreas Rödder vertritt diese Anti-Brandmauer-These schon länger. Er hat auch dieses Konzept der roten Linien als Alternative entwickelt. Und was Peter Tauber wollte, der Generalsekretär von Merkel-Zeiten, der auf die AfD eingeträufelt hat, damals wie kein zweiter, das hat ehrlich gesagt kaum jemand verstanden, weil auch ich persönlich fand den Vortrag wirr. So, und das sind Leute, die am Rand der Partei stehen. Das Interessante ist, dass es eine neue Gruppe gibt. Also es gab immer schon Leute, die gesagt haben, wir verschieben die Union nach rechts und so. Also es waren aber eher wenige.
Na, das war doch eigentlich auch das Credo von Friedrich Merz rund um seine zig Bewerbungen um den Parteivorsitz.
Naja, oder? Das kommt ja immer darauf an, aus welcher Perspektive. Ja, also es gab eine weit verbreitete Analyse im Unionsmilieu und darüber hinaus, dass Angela Merkel am Ende die CDU so weit nach links geschoben hat, dass die gesellschaftliche Mitte rechts von ihr stand. Wenn man sich diese Analyse annimmt, dann kann man natürlich die ewige Frage der Unionsparteien nach rechts und oder in die Mitte mit einem entschlossenen Beides beantworten, weil man ja mit einer Bewegung nach rechts zurück in die Mitte kommt. Da steht man aber nach dieser Lehre ja jetzt, weil jetzt hat man ja den Merz als Oberboss. So, und neben die Leute, die einfach ganz rechte Träume haben, die es auch gibt, treten jetzt Leute, die frustriert sind. Und das ist ein Frust, der vor allen Dingen in der Bundestagsfraktion um sich greift. Das sind Leute, die sagen, Mann, wir wollten doch Reformen machen und es läuft nichts. Wir sind immer noch im dritten Jahr der Rezession. Oder die sagen, wir brauchen eine Wehrpflicht und die SPD schafft es einfach nicht, da hinzukommen. Ja? So, also die in so einem Frust sind und plötzlich denken, ginge es nicht auch ohne die SPD? Und ein Teil von denen ist noch nicht so weit zu sagen mit der AfD, aber die kultivieren dann so Fantasien in Sachen Minderheitsregierung. Und das ist ein neues Phänomen und ein interessantes.
Ja, das sind ja dann zum Teil auch junge Abgeordnete, beziehungsweise solche, die zum ersten Mal dabei sind, so einen gewissen konservativen Idealismus, will ich es mal sagen, mit sich bringen und von denen es heißt, dass quasi Jens Spahn ihr heimlicher Verbündeter ist, auch wenn er es öffentlich jetzt noch nicht so zeigen könne. Was hältst du von dieser Theorie, Mariam?
Ja, das hört man immer wieder. Ich bin mir da nicht so sicher. Also die Leute, die das vermuten, erinnern immer daran, dass er mit dem früheren amerikanischen Botschafter Rick Grenell so dicke war, der ja für diese Art des Konservatismus in Anführungsstrichen der MAGA-Bewegung steht. Und aus diesen und anderen Gründen wird immer vermutet, dass Spahn diese Neigungen hat. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich glaube, dass der natürlich auch weiß, dass es die Spaltung der Partei bedeuten würde, der CDU. Und was ich interessant fand an dem Phänomen, was ihr gerade besprochen habt, ist, dass am Freitag die Unsicherheit so enorm war. Also als diese Sterngeschichte, der Titel mit der Ansage Rechtsruck.
Der Freitag der vorigen Woche.
Genau, Rechtsruck der CDU, Rechtsruck CDU und so weiter. Und so suggeriert wurde praktisch, der Schwenk zur AfD liegt irgendwie in der Luft. Was ich verblüffend fand, war, wie verunsichert die Partei auf sich selbst guckt. Also man guckt sich über die Schulter, man guckt den Nachbarn an, sind wir das, machen wir das? Und dann war meine Beobachtung, mein Eindruck eben, dass die am Sonntag sich wegen dieses Sterntitels auch nochmal alle zusammen, auch über bestimmte Differenzen hinweg zusammengeschlossen haben und sich eben in dieser Art Kampfgeist eingeschlossen haben.
Ja. Wie halten wir es mit der AfD? Das ist die Frage, wo die Union eine Antwort darauf sucht. Eine mögliche Strategie, Hat Friedrich Merz gewissermaßen parallel zu dieser Klausurtagung des Präsidiums schon mal so ein bisschen ausprobiert, und zwar mit seinem mittlerweile oft bemühten Stadtbildäußerungen. Ich würde die Strategie mal etwas vereinfacht als sagen, was AfD-Sympathisanten, aber auch andere Teile der Bevölkerung gerne hören wollen, zusammenfassen, auch auf die Gefahr hin, millionenfach Gefühle zu verletzen. Nochmal kurz zum Hintergrund. Wir haben in der zurückliegenden Presseclub-Sendung auch schon mal drüber gesprochen. Auslöser der Kontroverse war eine Äußerung des Kanzlers bei einer Pressekonferenz in Potsdam auf eine Reporterfrage zum Erstarken der AfD. Merz sagte daraufhin unter anderem, dass man frühere Versäumnisse in der Migrationspolitik korrigiere und Fortschritte mache. Und dann sagte er das.
Aber wir haben natürlich immer im Stadtbild noch dieses Problem, und deswegen ist der Bundesinnenminister ja auch dabei, jetzt in sehr großem Umfang auch Rückführungen zu ermöglichen und durchzuführen.
Robin, du kennst den Bundeskanzler sehr gut. Was ist seine Strategie? Hier gibt es da eine, oder haut er einfach mal einen raus nach Gefühl? Ich erinnere nur an die kleinen Paschas und die Asylsuchenden, wegen denen ich und ihr schon seit Monaten angeblich keinen Zahnarzttermin bekommen und wir alle warten müssen. Also was steckt dahinter?
Naja, ich finde schon immer diese Aufzählung so bemerkenswert, weil das klingt ja immer, der haut was raus und das ist alles ganz absurd. Also ich darf mal daran erinnern, die kleinen Paschas war ja in einer Sendung von Markus Lanz wenige Wochen nach dem Jahreswechsel 2023-2024, wo in Berlin in migrantischen Vierteln Polizisten und Rettungssanitäter in der Silvesternacht massiv angegriffen wurden.
Richtig. Die saßen aber nicht beim Zahnarzt.
Ja, Moment. Und da, also das war die Berliner Silvesternacht. Dann gab es einen Riesenärger, darf der Mann kleinen Paschas sagen. Und danach gewann die CDU zum ersten Mal seit Christi Geburt ungefähr die Berliner Landtagswahl.
Ja.
Weil die Leute in Berlin nämlich die Sache mit dem Angriff auf die Sanitäter und Polizisten wichtiger fanden als die Semantik. So, zweite Sache, die Nummer mit den Arztterminen. Wenig später tagte Olaf Scholz mit den Ministerpräsidenten und einigte sich auf eine Asylwende. Und in dieser Asylwende stand, dass Asylbewerber die Analogleistungen, das heißt die Kassenleistungen, nicht mehr nach 18 Monaten, sondern erst nach 36 Monaten bekommen haben. Also auch hier erfolgte der Ansage von Merz eine materielle Änderung der Politik. Das heißt nicht, dass man das alles gut finden muss oder richtig, aber ich würde einfach diesem in linken Kreisen erstaunlich weit verbreiteten Eindruck, das wären alles nur Stammtisch, dem ist immer was materiell, ist da immer was passiert.
Auch die Sache mit den kleinen Paschas, muss ich sagen, die hat er ja in der Sendung sehr ausführlich erläutert, dass nämlich Lehrerinnen ihm sagen, sie versuchen jemandem eine Anweisung zu geben und eine Stunde später steht der Vater auf der Treppe und macht ihnen Vorwürfe, dass sie seinem Sohn nichts zu sagen hätten. Und ich finde, das sind immer so diese Phänomene, die er beschreibt, von denen jeder weiß, dass es sie gibt. Und reagiert wird aber mit so einer kompletten Gesprächsverweigerung. Also inzwischen wird ja das Stadtbild schon mit Goebbels Äußerungen verglichen, Friedrich Merz mit Goebbels, der auch vom Stadtbild gesprochen hat und so weiter. Und was ich daran bemerkenswert finde, ist, dass Linke so oft darauf verzichten, die Sicherheit und Freiheit im öffentlichen Raum dafür zu kämpfen. Das ist ja eigentlich was, was man für gerade sozial schwache Leute, die sich nicht in gated communities zurückziehen können, für die ist das wichtig.
Blicken wir nochmal generell auf all die Aussagen, die jetzt hier auch schon fielen, die immer wieder Empörung hervorrufen, wie Robin sagt, vor allem von linken Kreisen. Das stimmt. Die Paschas, die Zahnärzte, jetzt die Stadtbilddebatte. Nicole, hast du auch den Eindruck, also eigentlich hat Merz jedes Mal recht?
Nee, ich will Mariam in einem wichtigen Punkt recht geben. Und zwar versuchen Linke oft aus Angst vor einer Debatte über unangenehme Themen, auch über dünnes Eis vielleicht, Lücken zu lassen. Also das sind so Reflexe. Ne? Ich habe das diese Woche überall gelesen, gerade von links. Das ist ja nicht das Problem, sondern das Problem ist ja zum Beispiel häusliche Gewalt. Und das halte ich für einen wirklich unterkomplexen Fehlschluss, zu sagen, das ist nicht das Problem, sondern es gibt immer nur ein Problem. Natürlich sind schlecht bis gar nicht integrierte junge Männer ein Problem. Ist überhaupt keine Frage. Und auch die Frage, kann ich mich als Frau im öffentlichen Raum angstfrei bewegen, darf man durchaus mit Nein beantworten, ohne als Rassistin abgestempelt zu werden. Also ich sage es ungern, aber der Goebbels-Vergleich, der ist ja mittlerweile auch, der wird ja auch inflationär benutzt. Ne? Also das ist zum Teil auch ganz viel Linkspopulismus, der da stattfindet. Trotzdem, ich habe gerade eben gesagt, Linke lassen da gerne eine Lücke, weil sie bestimmte Diskussionen nicht führen sollen und tun dann so, als gäbe es ein Problem nicht. Friedrich Merz hat aber auch Lücken gelassen und gleichzeitig hat Friedrich Merz, ohne ein Rassist zu sein, ein rassistisches Narrativ bedient mit diesem Dreisprung Stadtbild, Aussehen, Problem im Kontext mit Abschiebungen. Denn er hat suggeriert, wir sehen auf den ersten Blick, wer ein Problem ist und ohne diejenigen würde es uns besser gehen. Und das ist undifferenziert, zumindest in den ersten beiden dieser insgesamt drei Akte, hat er es undifferenziert gelassen und sich dann ja auch bei der zweiten PK nach dieser Äußerung oder auf der PK nach dieser Äußerung geweigert, es näher auszuführen und zu erklären, was genau er gemeint hat. Und damit hat er wiederum denen einen Raum gegeben, die so dumm sind und behaupten, die Ausländer sind schuld. So, und es gibt eine Gleichzeitigkeit der Dinge, ne? Das gilt genauso für das Problem häusliche Gewalt plus Problem im öffentlichen Raum, keine Frage, plus Problem schlecht integrierte Zuwanderer, vor allem junge Männer sind immer ein Problem, was die Kriminalstatistik angeht. Ich kann ganz klar gegen Rassismus sein und gleichzeitig einen Alltagsrassismus bedienen. Und das kann im Zweifel auch deshalb passieren, weil ich nur raune. Und das ist Merz passiert. Und das darf aber nicht passieren, weil Merz ist Bundeskanzler und nicht Bundesrauner. Und das fand ich hochproblematisch.
Ich möchte nochmal den Punkt von Mariam stark machen, weil der ist, glaube ich, das Zentrum der ganzen Debatte. Es geht um den öffentlichen Raum. So. Und warum sind die linken Parteien da nicht aktiver? Ich meine, es gibt Ausnahmen. Cem Özdemir hat ganz anders gesprochen. Der grüne Kandidat, der Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will, weil er nämlich...
Und wahnsinnig viel Prügel dafür kassiert aus der eigenen Partei.
Ja, aber von, ehrlich gesagt, Leuten, die nicht zu Ende gedacht haben, glaube ich. Weil die, also auch, also am schlimmsten ist es doch bei der SPD. Weißt du, früher sagte man, Law and Order is a Labour Issue. Damit hat Blair mal Wahlen gewonnen. Und selbstverständlich hatte die SPD taffe Innenminister. Und es muss doch irgendwann mal links angefangen werden zu überlegen, man hatte eine Ampelregierung und in der Zeit hat sich die AfD verdoppelt. Und die Leute laufen in Scharen von der SPD zur AfD. Ich meine, wir haben das doch bei dieser NRW-Wahl, wir hatten es noch schlimmer geahnt, aber es ist doch SPD-Kernmilieus Gelsenkirchen, Duisburg oder auch über NRW hinaus, Pforzheim, Mannheim und. Es bilden sich sogar mittlerweile AfD-Leute, kandidieren bei Betriebsratswahlen. Also die beginnen sich gewerkschaftlich zu organisieren. Genau. So, also eigentlich müsste doch in der SPD so eine Präsidiumsklausur stattfinden, wo die mal sich die Karten legen. Stattdessen hat sich das gesamte linke Lager zu Recht, die sollten wir verbieten. Und damit hört die Überlegung auf. Und das ist doch, wir wissen doch alle drei, dass dieses Verbot nicht kommen will.
Genau.
Und diese Reflexe, also ich meine, sich vor die CDU-Zentrale zu stellen, zu demonstrieren und die alle für rechts außen zu erklären, glaubt irgendjemand, dass das AfD-Wähler zurückholt?
Nee, das ist ja auch linker Populismus. Ich will aber noch einen Einschub machen. Ich glaube sicher, es gab Law and Order, SPD-Innenminister, keine Frage. Ich glaube aber, dass die SPD von denjenigen, die jetzt überlaufen, eher als Enttäuschung als Partei der Arbeiter und Angestellten empfunden wird und nicht als Enttäuschung, was Sicherheit im öffentlichen Raum angeht. Ich glaube, das ist nicht die erste Assoziation.
Aber das sind die gleichen Leute, das hat Mariam doch gerade erklärt. Die Leute, die nicht in einen sauteuren Spa in Brandenburg fahren können, die müssen in die Berliner Schwimmbäder. Die Leute, die keinen Garten haben, die müssen in die Berliner Parks. Der öffentliche Raum müsste zuerst ein Thema der SPD sein.
Bevor hier der Eindruck entsteht, dass Friedrich Merz auch hier wieder wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat, würde ich gerne zumindest die Punkte mit euch teilen, die ich daran problematisch finde, an seiner Stadtbildaussage, weil ich finde, er hat als Bundeskanzler die Verantwortung für alle und dazu zählen nun auch mal auch Millionen integrierte Migranten, wo es nicht um Abschiebung geht, sondern die gehören zu uns. Und wenn er über diffus über Stadtbild raunt, wie Nicole es gerade gesagt hat, dann geht es natürlich auch um das Aussehen und dann fühlen sich viele Leute, ich weiß das von meiner Podcast-Partnerin Jasmin Embarek, wirklich getroffen und vor den Kopf gestoßen. Das berührt unzählige Leute und weckt da mehr als nur negative Gefühle. Gleichzeitig, die Gruppen, die er dort im Stadtbild vor Bahnhöfen oder an Marktplätzen quasi adressiert, er tut so, als würde mit einer konsequenten Abschiebepolitik die schon bald nicht mehr dort sitzen. Er unterschlägt dabei, dass viele, ob man es jetzt für richtig hält oder nicht, einen legalen Aufenthaltstitel, wie lang auch immer der dauert, noch hat. Das heißt, er tut letztlich auch dem eigenen Anliegen keinen Gefallen, weil er mal wieder etwas in Aussicht stellt. Das ist bald zu lösen. Wenn Herr Dobrindt, unser Innenminister, jetzt die Abschiebemaschine anwirft, dann ist dieses Problem weg. Und das sind schon mal zwei Punkte, die ich zumindest also debattenwürdig finde.
Ich war während des Wahlkampfs, Kommunalwahlkampfs in NRW in Dortmund unterwegs und eine Station der Reportage war ein türkisches Café an so einem Marktplatz, der in der Dortmunder Nordstadt liegt. Und auf diesem relativ kleinen Areal sind 2 Millionen Ratten. Das hängt mit der Armutsmigration zusammen und so weiter. Und diese Türken, Deutsch-Türken, die da saßen vor dem Café, die sagten, ich lebe hier seit 40 Jahren, ich zahle Steuern. Wo sind eigentlich diese Steuern, wenn Sie sich hier mal umgucken? Und die haben ewig lange SPD gewählt und gehen jetzt alle zur AfD und wählen alle die AfD. Und das ist halt ein Thema, wenn ich jetzt wieder höre, also Merz hat das doch nicht gut vorbereitet, was folgt denn daraus? Die Abschiebungen werden doch nie reichen. Das kann alles sein. Aber ich finde, das Entscheidende ist, dass er sich dieses Thema zu Herzen nimmt. Und das ist so ein bisschen wie nach dem Mord in Aschaffenburg. Der ist dann am nächsten Tag vor die Presse getreten und hat gesagt, ab Tag 1 werde ich. Natürlich wissen wir alle, dass er nicht ab Tag 1 kann. Aber dass man von einem Bundeskanzler spürt, dass ihn das was angeht, finde ich wichtig. Und ich finde, dass man umgekehrt nicht merkt, dass es die SPD genauso viel angeht, dass man sich ewig schwer getan hat zu sagen, es gibt Clans und die betreiben Sozialmissbrauch. Da hat die Bärbel Baas sehr, sehr, sehr lange zu gebraucht. Zu lange für meinen Geschmack. Und da kriegt man dann den Eindruck, Linke wollen eigentlich bei diesem Thema immer sagen, entweder das ist kein Problem oder das muss eine liberale Gesellschaft aushalten oder womöglich ist es auch irgendwie gut für uns und so weiter. Und das sind halt Ausreden, die viele Leute, ich eingeschlossen, ehrlich gesagt nicht mehr so richtig gut hören können.
Die Schönrederei der SPD entlässt aber ja Friedrich Merz nicht aus der Verantwortung als Bundeskanzler, sich möglichst präzise und differenziert zu so einem Thema zu äußern.
Ich bin 100% bei Mariam, aber man sollte fairerweise sagen, es gibt natürlich auch linke Politiker, die es anders machen. Ne? Ich nannte Cem Özdemir auf der grünen Seite. Ja, auf der sozialdemokratischen Seite müsste man...
Sören Link.
Sören Link, der Bürgermeister von Neukölln, Martin Hickel, der mit dabei ist, wenn die Clans hochgenommen werden. Auch schon seine Vorgängerin Frau Giffey. Wobei da ist ja das Phänomen, also dieser besagte Martin Hickel, der ist der Bürgermeister, der SPD-Bürgermeister von Neukölln und der Landesvorsitzende. Warum ist er der Landesvorsitzende? Weil die mal direkt gewählt haben, die Vorsitzende. Er verliert aber jeden Parteitag, weil das Funktionärsmilieu anders tickt. Ja, aber da genau ist ein Problem und deshalb finde ich, die CDU macht sich einen Kopf, es ist wie immer unperfekt und so weiter und es gibt ab und an noch ein bisschen was zu lachen, aber die machen sich wenigstens einen Kopf.
Ja. Aber Robin, mich würde das schon nochmal interessieren, wie du dazu stehst. Fändest du es nicht besser, wenn man sagt, okay, wir brauchen eine andere Migrationspolitik als in der Vergangenheit, wenn da nicht so ein Problem im Stadtbild geraune, was man angeblich mit Abschiebung auch lösen könne, in den Raum gestellt wird, sondern ganz klar gesagt wird, also wir haben schon die Zuwanderung durch die und die Maßnahme verringert, wir wollen das noch weiter tun, gleichzeitig wollen wir bei denen, denen, die da sind, mehr verlangen, auch mehr an Integration anbieten, das mal so sachlich aufzuarbeiten, durchaus mit ambitionierter Zielsetzung, statt sowas in den öffentlichen Raum zu raunen, wo sich, und da will ich nochmal drauf beharren, wirklich Millionen rechtschaffener Leute mit Migrationshintergrund verletzt
werden. Naja, also das mit deinen verletzten Migranten, die von Mariam in dem Café in der Dortmunder Neustadt haben sich ja augenscheinlich nicht verletzt gefühlt. Ja, also war das perfekte Statement von Friedrich Merz? Ja, selbstverständlich nicht. Das hätte er ja nicht irgendwie noch zweimal präzisieren müssen. Ja? Also das ist doch klar. Mhm. Aber wir haben doch immer diesen Reflex, ein reales Problem hat stattgefunden und sei es die Angriffe auf Sanitäter und Polizisten, sei es, dass wir ein Problem haben im öffentlichen Raum mit abgelehnten Asylbewerbern. So, und natürlich sind diese Probleme nicht bis morgen zu lösen. Und dann nach 3 Tagen weicht die Debatte aus in die Semantik. Darf man, soll man, muss man, so und so. Und das
und Goebbels.
Ja, Goebbels ist dann so der letzte Exzess. Ja, gut, ne?
Aber kann man nicht auch vom Bundeskanzler erwarten, dass er semantisch seine wichtigen politischen Vorhaben auch korrekt einleitet?
Ja, klar. Also, aber wir vier und ich glaube irgendwie alle anderen auch, können sich ja darauf einigen, dass das nicht das beste aller möglichen Statements war. Aber die interessantere Frage ist ja auch, können wir uns darauf einigen, dass es ein Problem gibt und dass das Problem politisch bearbeitet werden soll?
Absolut. Aber ich finde, der Punkt darf wirklich nicht untergehen. Wo ist die Lernkurve von Friedrich Merz? Der steht sich selber und eben auch seinen Anliegen im Weg. Er muss die Mechanismen doch mittlerweile wirklich so weit begriffen haben, um zu wissen, eine Debatte, die ich anstoße und die ich lückenhaft anstoße, die verselbstständigt sich weg vom eigentlichen Kern. Das ist nun mal der Lauf der Dinge. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich glaube, man kann es ehrlich gesagt gar nicht gut finden. Aber so läuft es.
66% finden es gut nach aktueller ZDF-Umfrage von heute. ZDF hat die Leute gefragt, finden Sie das Statement gut? 66% sagen ja.
ZDF hat gefragt gestern Abend nach seiner dritten Erläuterung seines Anliegens. Das gehört auch dazu. Das muss man auch dazu wissen, nachdem er dann tatsächlich endlich mal erklärt hat, was er wollte.
Aber ich glaube nicht, dass, also gut, das kann ich jetzt nicht beweisen, aber mein Gefühl ist, dass diese Sache halt wirklich wahnsinnig viele Leute nervt. Also wenn ich am Görlitzer Park vorbeigehe, ich muss sagen, ich ärgere mich da auch jedes Mal. Das ist Unfreiheit, wenn du
in den Ricarda Lang nicht gehen würde, ne? Wie Ricarda Lang mal gesagt hat, Grünen-Chefin damals noch. Also ich will das, ich habe eben selber gesagt, es ist ein Problem, schlecht bis gar nicht integrierte junge Männer, zugewanderte Männer. Aber nochmal, man hätte sich viel ersparen können, Friedrich Merz hätte sich viel ersparen können und wir hätten uns alle noch mehr polarisierende Auseinandersetzungen diese Woche sparen können, wenn er es von Anfang an, wenn er den Punkt gemacht hätte. Ganz präzise.
Aber it takes two to tango, ne? Also man hätte ja auch, so wie Özdemir das gemacht hat, sagen können, wir haben hier ein Problem und das durchbuchstabieren und so weiter mit einer bisschen ausführlicheren Herleitung. Und man hätte aber statt vor der CDU-Zentrale zu demonstrieren, mal überlegen können, warum haben wir dieses Thema so lange nicht bearbeitet?
Gut. Dass zu wenig über Migration geredet wurde und es zu wenig Vorschläge in der Debatte gibt, das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Es gibt übrigens
immer
wieder auf den Linken.
Aber Markus, die Silvesterkrawalle, ja, was da passiert ist in Berlin, da hat Robin ja vorhin drauf hingewiesen, die waren sofort als Thema versagt. Keiner, also Berliner Grünen-Politiker haben sich nicht hingestellt und gesagt, das kann nie wieder so passieren.
Ihr meint wirklich, dass zu wenig über Migration und die Probleme, die von ihr ausgehen, geredet wird?
Nein, aber Markus, es muss doch mal in die konkrete Problembearbeitung, muss man doch mal kommen. Das von Mariam angesprochene Beispiel vom Görlitzer Park, ja? So Leute, die nicht aus Berlin kommen, Görlitzer Park, die Drogenindustrie schickt abgelehnte westafrikanische Asylbewerber sozusagen zum Verticken des Zeugs los und die Polizei kriegt es nicht in den Griff. Das ist die Lage und die Lage wird schlimmer, weil der Stoff schlimmer wird, ja? So, jetzt macht der CDU-SPD-Senat den Vorschlag, bauen wir einen Zaun drum. Jetzt gebe ich zu, dass das nicht der sophisticatedste Vorschlag ever ist, aber es ist ein Vorschlag. Und sofort geht eine linke Bewegung in Berlin los, die sagt, nein, 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 alles muss so bleiben, wie es ist. Also ich polemisiere jetzt ein bisschen mal, unser Dorf soll elend bleiben. Wo ist denn der Vorschlag, wie man diese armen westafrikanischen Flüchtlinge und die von ihnen mit immer schlechterem Stoff versorgten Junkies, wie man diesen Leuten helfen kann? Wo ist der linke
dann kommt die Antwort,
Vorschlag?
Ja. Dann kommt die Antwort, legale Fluchtwege schaffen. Und dass da die Leute sagen, das scheint mir vielleicht jetzt nicht der geeignete Weg, das leuchtet mir auch ein, muss ich sagen. Und also, dass die auf der Demo vor der CDU-Zentrale wurden ja Schilder getragen, nicht Migration ist unser Problem ist Friedrich Merz. Und wenn das deine Analyse ist, dann finde ich, kannst du im Grunde nicht mehr ernsthaft Großstadtpolitik machen.
Innerhalb der Linken gab es ja auch noch Stimmen, die das Problem noch mal anders gesehen haben. Ich habe das eben angedeutet. Also das Problem sei häusliche Gewalt. Wie gesagt, ich bin nicht der Ansicht, dass es nur ein Problem gibt, sondern es gibt mehrere Probleme. Und auch das ist eine Kritik, die sich diese Woche an Friedrich Merz festgemacht hat. Warum spricht er über das eine? Warum adressiert er das? Und warum nicht das andere? Und ganz offensichtlich hat man das in der CDU ähnlich gesehen. Da wurde nämlich diese Woche über den WhatsApp-Kanal, und ich glaube, das ist kein Zufall, betont, dass jetzt das sogenannte spanische Modell kommt. Also eine Fußfessel für Männer, sind ja in aller Regel Männer, die häuslich schon oder zu Hause schon gewalttätig geworden sind. Also ja, man kann natürlich argumentieren, lieber einen schlechten Vorschlag machen oder einen schlechten Vorstoß als gar keinen Vorstoß. Aber ich glaube, so ganz aus der Luft gegriffen ist die Kritik von manchen an Friedrich Merz nur nicht. Das hat man auch in der CDU erkannt.
Vielleicht hatte das auch mit Tilman Kuban zu tun, dem Unionsabgeordneten, der jetzt...
Der von seiner Ehefrau verklagt wird. Weshalb genau, wissen wir nicht. Aber klar, da geht das Geraune auch weiter. Es gab übrigens auch aus der CDU durchaus von namhaften Personen Kritik an Merzens Äußerungen. Armin Laschet zum Beispiel hat gewarnt, dass die AfD aus den nebulösen Aussagen des Kanzlers Profit ziehen könne. Nicole, vielleicht nochmal die Frage an dich. Was hörst du da? Wie kam die Stadtbilddebatte eigentlich bei der AfD an?
Also die AfD behauptet ja schon seit spätestens der Bundestagswahl beziehungsweise seit dem Wahlkampf, Friedrich Merz würde Copy-Paste betreiben. Ne? Der würde also eins zu eins ihr Wahlprogramm kopieren und dann als seine Inhalte wiedergeben beziehungsweise als Inhalte seiner CDU. Das ist an sehr, sehr vielen Stellen ist das Unsinn, aber natürlich kam das jetzt wieder auf, also nach dem Motto, wir haben es ja schon lange gesagt. Was dann passiert ist, das war ganz interessant, es gab eine Pressemitteilung von Stefan Brandner, stellvertretender Parteichef, und der hat eine Lücke gesehen, die Merz gelassen hat. Das ist ja die große Kunst der AfD, eben in Lücken zu springen. Und Stefan Brandner schrieb, es steht außer Frage, dass sich unsere Innenstädte äußerst negativ verändert haben. Das ist nicht nur Ausdruck der seit zu vielen Jahren anhaltenden Migration, sondern auch einer zunehmenden Verwahrlosung, Verschmutzung und Verödung. Leerstand, Obdachlosigkeit, Vandalismus, eine offene Drogenszene, Gewalt, Kriminalität und Ratten haben unsere ehemals blühenden Innenstädte zu Ekelorten verkommen lassen. Also man hat mir, ich habe dann nachgefragt, auch aus der AfD heraus bestätigt, ja, wir wollten jetzt mal versuchen, es ein bisschen zu differenzieren, um Friedrich Merz vor uns herzutreiben. Das ist ja erklärtes Ziel dieser Partei.
Lasst uns mal weiter auf die vermeintlichen Schnittmengen zwischen AfD und Union blicken, beziehungsweise ob es da überhaupt welche gibt. Das ist ja nicht ganz unwichtig bei der Frage der zukünftigen Zusammenarbeit oder des zukünftigen Umgangs von Union und AfD. Nach der Klausur hat Friedrich Merz das Folgende gesagt.
Es wird uns bei dieser Gelegenheit auch klar, vor allem, aber nicht nur mit dem Blick auf den Osten. Wahrscheinlich ist bei diesen Wahlen die AfD unser Hauptgegner. Diese Partei will die CDU erklärtermaßen zerstören. Sie will ein anderes Land.
Robin, hat er da recht, der Friedrich Merz? Will die AfD die CDU zerstören wie einst Rezo? Oder es gab ja auch entsprechende Äußerungen von Björn Höcke. Hat er das richtig erkannt?
Naja, das ist auch, Björn Höcke hat das gesagt, Maximilian Krah hat das gesagt. Und natürlich, also die wollen die Union zerstören und deren Platz einnehmen. Das ist völlig evident. Die CDU ist das Hauptangriffsziel für alle AfD-Aggressionen. Das kann man ja auch erkennen, wenn man, vorher war es immer Anti-Merkel, jetzt ist es Anti-Merz. Also das ist so.
Das Interessante, wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, herausfordernde an der aktuellen Lage ist ja jetzt, wie sehr die AfD aus Washington, aus dem Weißen Haus unterstützt wird. Also ganz, ganz konkret mit Wahlhilfe, aber auch so, dass eben Leute wie Beatrix von Storch im Weißen Haus empfangen werden, während die Bundesregierung Schwierigkeiten hat, da Termine zu bekommen. und dass die auf eine Art und Weise kooperieren, dass beispielsweise von Storch dem Büro von J.D. Vance zusichert, die Namen der deutschen Politiker zu liefern. Und da ist Wolfram Weimer einer der Ersten, die sich für den Digital Services Act stark gemacht haben, also für ein Gesetz, das dafür sorgen soll, dass Fake News und Verleumdungen im Netz härter geahndet werden.
Wir hören mal, was Friedrich Merz dann noch weiter gesagt hat.
Und deswegen ist es klar, und ich habe das öffentlich am Wochenende klar gemacht, ich habe es hier auch mit der vollkommen einvernehmlichen Zustimmung unseres Präsidiums erneut klar gemacht, gestern und heute, es trennen uns nicht nur Details, es trennen uns von der AfD grundsätzliche Fragen und grundsätzliche politische Überzeugungen.
Also ich weiß natürlich, was er damit meint, zum Beispiel die Westbindung, das klare Bekenntnis zur europäischen Integration, zur Europäischen Union. Aber ich versuche mich trotzdem mal an einer Gegenrede. Bei der Migration könnte man sich, glaube ich, leicht auf viele Dinge einigen. Bei Steuerpolitik auch, bei Bürokratieabbau, bei Bürgergeld, bei Schulden, innere Sicherheit, bei Kernenergie, beim Gendern auch. Die CDU ist eben auch eine konservative Partei. Das geht doch besser zusammen. Zum Teil zumindest als mit Sozialdemokraten. Oder wie siehst du das, Robin?
Naja, das Erstaunliche ist ja, dass diese Fantasie sowohl links als auch ganz rechts populär ist. Also dass sozusagen die AfD so eine Art verschärfte Version der Union wäre. Und wenn man dann in die konkreten Inhalte guckt, bleibt davon nicht mehr viel übrig. Ja, also was du gerade gesagt hast. Also
Haarfelder habe ich jetzt genannt.
Nee, aber schon da. Also Gendern ist ehrlich gesagt Pillepalle. Kernkraft ist... Das Bekenntnis ist, das ist alles Feuilleton-Politik. Wo es konkret wird, ist...
Naja, beide wollen eine Reaktivierung der Kernkraft in Deutschland. Das ist ja nicht Feuilleton.
Ja, aber wir wissen doch alle, dass du niemanden finden wirst, der ein unversichertes Kernkraftwerk baut, ohne... Also ist auch egal. Also das in den Themen, die wir real politisch verhandeln gerade, also Wehrpflicht, ist ein riesen wichtiges Thema. Werden wir abschreckungsfähig oder nicht? Hat Mariam schon gerade oder was Nicole ausgeführt, die AfD hat keine Position, die anschlussfähig zu der Position der Union. Zweites Riesenthema für die Union ist die Rente. Dieser Aufstand der jungen Abgeordneten gegen sozusagen die Barsche Haltelinie. Die AfD hat im Programm stehen Rentenniveau langfristig 70%. Ja, also die Idee, man kriegt ein, wie die immer sagen, generationengerechtes Rentensystem, die AfD will das Gegenteil. Und auch Europa, und da wird es übrigens auch bei der Migration interessant, die Union sagt, wir können die Migration eindämmen, indem wir in den internationalen Verträgen und in unserem Rechtssystem bleiben. Und da ist ja Dobrindt mittlerweile auch an die Kante gegangen dessen, was möglich ist. Und wenn man das anders machen will, wenn man also sagt, wir steigen aus Dublin aus, wir steigen aus der Europäischen Menschenrechtskonvention aus und so weiter, dann will man etwas anderes. Und wenn man das alles zu Ende denkt, die AfD, und da ist man dann auch bei Beatrix von Storch in Washington, will, wie die MAGA-Bewegung, den Ausstieg aus internationalen Institutionen.
So ist es.
Und die CDU-CSU hat die internationalen und die europäischen Institutionen für Deutschland gebaut. Das haben die alles gemacht. Die sind auch übrigens die Kommissionsvorsitzende. Und das ist schon, das ist ein Unterschied ums Ganze.
Trotzdem hast ja auch du, Robin, anfangs darauf hingewiesen, dass es eine wachsende Gruppe in der Fraktion gibt, die sagt, müssen wir immer diese weichgespülten Kompromisse mit den Sozialdemokraten machen und da müssen wir noch für große Sachen, die auch durch den Bundesrat müssen, auch noch irgendwie mit Grünen und Linken reden oder wenn wir eine Zweidrittelmehrheit brauchen. Und ist es da nicht ein Problem, wenn Union und AfD Umfrageergebnisse mal zusammengenommen eine Mehrheit der Deutschen quasi repräsentieren und am Ende dann doch immer nur eine vermeintlich linke Politik, der die SPD zustimmt, gemacht wird?
Naja, wenn du die AfD und die Union als ein Lager denkst, und davon träumt natürlich die AfD, und davon träumen auch viele Leute ganz links, wenn man ehrlich ist, weil man nämlich links nicht mehr viele Themen hat, außer Antifaschismus und dann super mobilisieren kann oder das glaubt. Wenn man das denkt, dann ist das so. Aber wenn man real hinguckt, ist die europäische Christdemokratie, wie wir sie haben, also kann ja sein, dass sie in 10 Jahren alle ganz anders drauf sind, aber jetzt, wie wir sie haben, ist keine Variante einer AfD und umgekehrt auch nicht.
Da würde ich noch hinzufügen, es gibt ja immer wieder dieses Argument, die Leute wählen bürgerlich konservativ und dann kriegen sie Mitte-Links-Politik. Ich würde mal behaupten, dass sehr, sehr viele Leute, die bürgerlich-konservativ wählen, nicht von einer Koalition mit der AfD träumen, denn die AfD ist in weitesten Teilen nicht bürgerlich-konservativ.
Ich wollte nur sagen, dass ich von vielen Unionsleuten im Osten, die ja so in Parlamenten, vor allen Dingen in Landesparlamenten, mit der AfD zu tun haben und denen ja immer nachgesagt wird, dass sie tendenziell so ein bisschen liebäugeln mit dem Bündnis mit der AfD. Aber die konkreten Erfahrungen vor Ort in Parlamenten sind dermaßen erschöpfend und ermüdend und anstrengend, weil einfach kein Beschluss zu machen ist mit denen. Also die konkrete parlamentarische Arbeit wird praktisch durch Destruktion permanent lahmgelegt. Und jetzt hat man ja in Thüringen obendrein noch den Fall, dass die kleinen Anfragen der AfD auf den thüringischen Innenminister den Eindruck erweckt haben, dass die nach Details der Infrastruktur von Polizeistationen und so weiter fragen, um das direkt an Russland weiterzugeben. Also ich sehe nicht, also auch so vor Ort, sehen viele CDU-Leute nicht, wie das praktisch vonstatten gehen soll, weil es eben um Systemsprengerei geht und nicht um konservative Politik.
Ich habe trotzdem den Eindruck, dass mehrere CDU-Politiker im Osten einen sich doch anderen Umgang mit der AfD wünschen. Da gibt es den Fraktionsvorsitzenden der CDU im Thüringer Landtag, der sagte, wer seine Politik allein daran ausrichte, von wem man Zustimmung erfahre, verwechsle Moral mit Politik. Dann gibt es den Generalsekretär der sächsischen CDU, der sagte, die Art und Weise, wie alle anderen Parteien in den vergangenen Jahren mit der AfD umgegangen seien, habe nicht dazu geführt, dass die Partei schwächer geworden ist, oder die brandenburgische CDU-Abgeordnete Ludwig, die betonte, es gehe bei dem Thema nicht um Koalitionen, sondern darum, Mehrheiten für gute Anträge zuzulassen. Gut, den letzten Punkt, den hatten wir schon. Robin, wie blickst du darauf? Gibt es hier eine unterschiedliche Herangehensweise beim Thema Umgang mit der AfD zwischen West-CDU und Ost-CDU?
Naja, aber lasse dich mal auf das Argument von Mariam ein, wenn es konkret wird. Du hast jetzt gerade den CDU-Fraktionsvorsitzenden von Thüringen zitiert. Ja, der heißt Andreas Bühl. Und wenn du aktuell guckst, ist er gerade, er beklagt sich bei den Medien, dass die AfD gemeinsam mit der Linkspartei gegen die Senkung der Grunderwerbsteuer gestimmt hat. Also die Senkung der Grunderwerbsteuer, dass du, wenn du dir dein erstes eigenes Häuschen kaufst, nicht so viel an den Staat zahlen musst, ist ein altes CDU-Anliegen. Und die AfD hat im Programm stehen, das wollen wir komplett abschaffen. Klammer auf, das müsste der Bund beschließen, Klammer zu. Und außerdem wäre kein Land mehr finanziell möglich. Aber also wenn es konkret wird, zieht sich die AfD auf eine Maximalposition zurück, um die CDU auf den sozialen Medien und überall heftig anzuklagen. Und es reicht eben nicht die Hand. Ja? Und diese Erfahrung wird im Osten von den CDUlern, wie Mariam richtig beschrieben hat, massenhaft gemacht.
Es gibt dann allerdings auch, gerade mit Blick auf die im nächsten Jahr anstehenden Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, auch dieses Horrorszenario, was bei Christdemokraten kursiert. Die AfD könnte mehr als 40% der Wählerschaft überzeugen. Und während SPD und Grüne vielleicht an der 5%-Hürde scheitern, schafft das Bündnis Sarah Wagenknecht den Sprung ins Parlament und verhilft der AfD zur parlamentarischen Regierungsmehrheit. Also nur ein Szenario, ein Worst-Case-Szenario aus Sicht aller Demokraten, aber nicht ausgeschlossen. Dann hätte auch die Brandmauer ihr eigentliches Ziel verfehlt, die AfD unbedingt von der Macht fernzuhalten. Wie blickt ihr auf dieses Phänomen und ist es wirklich so unrealistisch, Nicole?
Nee, ist es nicht. Wenn man sich das einmal durchrechnet, ist es überhaupt nicht unrealistisch. Also die AfD stand, ich habe das heute schon mal gesagt, bei 39% bei einer Umfrage, die die CDU dann kurzzeitig in so eine Schockstarre versetzt hat. Und hinter ihr mit 12 Prozentpunkten Unterschied die CDU. Das ist das eine. Das andere ist, dass die AfD die CDU, ich rede jetzt von Sachsen-Anhalt, auch bei den Kompetenzwerten abgehängt hat. Das ist ja auch nicht ganz unwesentlich. Und wenn dann tatsächlich die kleinen Parteien rausfliegen oder wieder nicht reinkommen, dann geht das mit der absoluten Mehrheit für die AfD schneller, als man denkt. Und darauf zielt die ja, weil die eben auch weiß, da ist sonst großartig keiner, der mit uns gemeinsame Sache macht. Ohne absolute Mehrheit geht's ja gar nicht.
Dann blicken wir doch mal zum Schluss nochmal auf die große Frage, mit der wir eingestiegen sind. Was hilft aus Unionssicht im Umgang mit der AfD? Es wird ja oft zitiert, Robin, diesen Spruch von Friedrich Merz, er wolle die AfD halbieren. Da muss man fairerweise sagen, das hat er in seiner Bewerbung um den CDU-Vorsitz damals gegen Annegret Kramp-Karrenbauer im Jahr 2018 immer wieder gesagt. Also da sagt er auch, er traue sich zu, die Union wieder über 40% zu führen und die AfD eben zu halbieren. Er hat das schon lange nicht mehr wiederholt. Trotzdem darf man ihm unterstellen, dass das nach wie vor sein Ziel ist. In der Zwischenzeit ist die AfD natürlich, hat sich eher verdoppelt so. Aber glaubst du noch an diese Vision? Hältst du das für möglich? Und wenn ja, mit welcher Strategie?
Das Seltsame ist doch, dass sich alle darauf einigen, und dafür wird dann immer dieses Zitat als Beleg genommen, dass es die Aufgabe des Friedrich Merz sei, die AfD zu halbieren. Warum eigentlich?
Er hat es ja selber so dargestellt.
Ja klar, das war ein törichtes Zitat oder es war ein Zitat, wo man für parteiinternen Wahlkampf, wo man dann hinterher tüchtig zahlen muss. Aber die Lage ist doch die folgende, die Parteien der Mitte, die Union ist gerupft. Aber die SPD ist wesentlich stärker gerupft und die FDP gibt's schon kaum noch. Die einzigen, die immun sind, sind die Grünen, weil die nämlich keinen Wähleraustausch haben als einzige mit der AfD. Aber auch den Grünen dämmert, dass eine maximale Mobilisierung ihrerseits, die auf der anderen Seite die AfD mobilisiert, vielleicht nicht die beste Idee für die Republik ist. Und darin müsste doch jetzt überlegt werden, was man tun kann. Und ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, ich hoffe, ich wiederhole mich nicht, aber dass die CDU wenigstens angefangen hat zu überlegen, ist eigentlich weniger der Skandal, als dass die anderen noch nicht angefangen haben, oder?
Ja, also man sieht jetzt einen Woidke, ne, SPD-Ministerpräsident von Brandenburg, der irgendwie
auch... Der stand hinter Merz, als er diese Aussage zum Stadtbild machte und nickte dabei auch.
Ja, genau. Und eben auch sagt, wenn die AfD zu bestimmten Konzessionen bereit wäre, könnte man reden. Und also die SPD sollte wirklich dringend mal anfangen, ihr eigenes AfD-Problem offensiv anzugehen.
Also, dass die SPD an allem schuld ist, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Ich sehe die Versäumnisse auch definitiv, aber es muss ja trotzdem eine CDU-eigene Strategie geben.
Also ich kann das gerne nochmal erzählen. Also die hatten ja, hatte ich ja erzählt, diesen Menschen vom Rheingold-Institut, der Grünwald heißt, der die tiefenpsychologisch die Wähler untersucht. Und das Interessante war, dass die Leute, die zum ersten oder zweiten Mal AfD gewählt haben, gar nicht hundertprozentig davon überzeugt waren. Also die waren nicht glücklich damit und die waren noch nicht mal irgendwie kochend vor Wut, sondern sie hatten bei ihrer eigenen Wahl ein Störgefühl. Also sie haben die AfD gewählt, obwohl sie ein schlechtes Gefühl hatten. Und dieses schlechte Gefühl speist sich aus deren Hang zu autoritären, bösen Figuren im Ausland oder auch aus deren Frauenbild oder auch sehr interessant aus deren Ausländerfeindlichkeit. Und deshalb wird die Union in den kommenden Monaten darauf immer rumreiten. Ne? Also wenn Jens Spahn jetzt schon sagt, ihr seid Vaterlandsverräter, und ihr seid Putin-Knechte, das ist das, ne? Dass man dieses, wo das AfD-Störgefühl bei den eigenen Leuten sitzt, dass man diese Punkte immer anspricht. Und das ist tatsächlich etwas Neues, weil lange galt ja die Strategie, die ignorieren wir noch nicht mal.
Ich würde noch was, genau, also der Tagesspiegel hat letzte Woche war es, glaube ich, eine interessante Umfrage vorgelegt, wonach 51% der neuen AfD-Anhänger im Februar noch CDU oder CSU gewählt haben. Also ja, die SPD hat ein großes Problem, ist auch ein großes Problem, keine Frage. Aber genauso wenig ist es jetzt, oder ich sag's anders, es gibt auch es gibt nicht den einen Grund, warum Wähler von der CDU, CSU rüberwandern. Es würde allerdings schon reichen, da bin ich mir relativ sicher, zumindest einen Teil zurückzuholen, keine Versprechen zu machen, keine großen Ankündigungen, die man nicht halten kann und bei denen die schlauen Leute von Anfang an wissen, das kann er nicht halten, das kann seine Partei nicht halten, Merz und seine CDU, und die Leute, die es vielleicht gerne glauben, erst dann realisieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Das ist ein Problem. Das ist auch deshalb ein Problem, weil das natürlich auf diese Zitatkacheln, auf die wir alle so gucken, auf die mittlerweile viel zu viel Wert gelegt wird, aber es ist nun mal so, das lässt sich sehr einfach abbilden. Also es gibt nichts Einfacheres, als zu sehen, versprochen, gebrochen. Das sind zwei Sätze und die sind schnell gebastelt. Das ist tatsächlich, glaube ich, wäre das schon mal ein Anfang. sich nicht zu weit aus dem Fenster zu lehnen, nicht zu versprechen, wenn wir abschieben, dann ist das Problem gelöst. Wenn ich antrete, dann ist die AfD halbiert. Wenn das kommt, dann werde ich dafür sorgen. Das ist tatsächlich, das geht dann zu schnell mit dem Brechen der Versprechen und das bleibt bei den Leuten einfach auch hängen. Und eine Enttäuschung manifestiert sich natürlich dann bei der nächsten Wahl oder bei der nächsten Umfrage.
Ich glaube, auf dem Punkt können wir uns tatsächlich alle verständigen. Dann beschließen wir es heute zu unserem Hauptthema und schauen mal, wie das weitergeht mit dem Umgang der Union, aber auch der SPD natürlich, mit der AfD. Ich hatte euch gebeten, mir noch eine Rubrik zu nennen zu einem Thema, was euch jenseits unseres Hauptthemas in dieser Woche noch politisch beschäftigt habt. Das habt ihr gemacht und wir beginnen mal mit deiner Rubrik, Nicole.
Das Eigentor der Woche.
Mariam hat es eben schon einmal kurz erwähnt. Meiner Meinung nach hat Georg Mayer, Innenminister in Thüringen, von der SPD das Eigentor der Woche geschossen, indem er tatsächlich nahegelegt hat, kleine Anfragen der AfD-Fraktion könnten, er distanziert sich davon, er hat diesen Begriff nicht verwendet, aber er hat es insinuiert, der Spionage für Russland dienen. Das ist ein schwerwiegender Vorwurf. Und die Russlandnähe der AfD ist auch seit langem ein Vorwurf, der schwelt und der tatsächlich auch belegt ist, dass es eine große Nähe zu Russland gibt. Ja, aber nahezulegen, die machen das, weil ohne Belege, das halte ich der Sache überhaupt nicht für dienlich.
Ja, also er hätte es nicht zuspitzen dürfen, aber dass das auffällt und dass man sich schon fragt, wozu gebrauchen die eigentlich dieses Instrument der kleinen Anfrage? Und da kommen wir wieder zurück auf meinen Disruptionsvorwurf. Ich habe ja das Gefühl, dass die politische Spaltung läuft zwischen Systemsprengern und denen, die im Prinzip denken, sie wollen das System erhalten. Und da gehört die AfD eben einfach auf die andere Seite. Aber du hast recht, also wenn man das nicht konkret belegen kann, sollte man sich da zurückhalten. Aber auffällig ist das schon, muss man sagen.
Keine Frage.
Weil wenn es eben nicht belegt ist oder sich sogar als falsch herausstellen sollte, dann haben die natürlich wieder ihre berühmte Märtyrer.
Ja, aber wie sollte sich das als falsch herausstellen?
Indem Wladimir Putin eine staatliche Versicherung abgibt. Okay, genug gelacht. Wir sind bei deiner Rubrik, Maria.
Die Peinlichkeit der Woche.
Ja, ich fand die Peinlichkeit der Woche war das Benehmen vom früheren französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy, der ja bezichtigt wird, Geld von dem ehemaligen libyschen Diktator Gaddafi genommen zu haben und deswegen jetzt auch seine Haft antreten musste und daraus eine unfasslich weinerliche, also anstatt vor Scham im Boden zu versinken, sich irgendwie beklagt hat und von der erniedrigten Nation gesprochen hat und den Leuten seinen armen Pullover gezeigt hat, mit dem er jetzt da in die Zelle geht. Also ich fand das eine unfasslich beschämende Show, die er da abgezogen hat.
Immerhin wird er im Knast von Carla Bruni besucht. Das ist doch auch schon.
Ja, ganz genau. Und besungen.
Sie stand ihm zur Seite. Aber ich meine, es gibt auch Beispiele von Leuten, die etwas weinerlich oder zerknirscht in den Knast reingegangen sind und als stolzere Leute wieder rausgekommen sind. Ich denke da zum Beispiel an Boris Becker. Vielleicht geht es ihm da auch so, dem Nicolas Sarkozy.
Zu wünschen. Darf man Uli Hoeneß in den Raum werfen?
Unbedingt. Ja, auch zum Beispiel.
Wirf doch nicht mit Uli Hoeneß. Der Arme.
So, und damit sind wir bei deiner Rubrik, Robin.
Erkenntnis der Woche.
Ich hatte die Erkenntnis der Woche gewählt, weil wir doch heute alle davon überrascht wurden, dass der deutsche Außenminister Jo Wadefuhl, der am Sonntag nach China reisen wollte, das verschob, Klammer auf, in Wirklichkeit absagen musste. Weil die Chinesen sich nämlich mit ihm nicht auf ein Besuchsprogramm einigen konnten. Und das ist super bemerkenswert, weil wer war auch noch nicht in China? Bundeskanzler Merz. Das heißt, die Chinesen scheinen ein echtes Problem mit dieser Bundesregierung zu haben. Und allein von der Bedeutung Chinas ist das etwas, das uns allen noch eine Menge zu denken und analysieren geben wird.
Und bei Besuchsprogrammen ging es nicht darum, ob er jetzt die chinesische Mauer besichtigt oder den neuesten Hochgeschwindigkeitszug sich mal anschaut.
Na, dem Vernehmen nach hatten die Chinesen Ideen, die mit der Kriegsgeschichte zu tun haben. Dazu muss man wissen, die Chinesen haben ja eine zweite Weltkriegsgeschichte, wo sie von Japan besetzt waren. Ja. Deshalb versuchen die immer, die deutsche Vergangenheitsbewältigung gegen Japan zu instrumentalisieren. Also jeder chinesische Politiker, der zum Beispiel Berlin besucht, lässt vorher anfragen, ob er zum Holocaust-Memorial darf. Ja? Mhm. Und die deutschen Stellen wiegeln das immer ab, weil sie eben nicht wollen, dass sozusagen mit dem Finger auf die Japaner gezeigt wird. So, und das ist aber etwas, was deutsche Regierung immer schon gemacht haben. Bei Wadephul kommt jetzt hinzu, dass er schon in Japan war. Also er hat in Japan einen Antrittsbesuch gemacht, bevor er in China war. Und er hat neulich deutliche Worte gefunden zum Agieren der Chinesen in der Straße von Taiwan. So, also ein total interessanter Vorgang, von allen Seiten interessant.
Ja, wobei ich ja da, wenn ich das höre, denke, es muss doch möglich sein, die fatale Rolle Japans im Zweiten Weltkrieg, den Faschismus dort, klar zu benennen und die heutige Weltlage und wie beide Staaten positioniert sind, einfach ganz anders zu thematisieren.
Ja, es leugnet ja kein deutscher Regierungspolitiker die japanischen Verbrechen. Nur, man will sich ja nicht neben einen Vertreter der chinesischen KP stellen, der daraus zu Hause eine Kampagne macht.
Und damit könnt ihr mir nur noch einen kleinen letzten Gefallen tun. Wir blicken am Ende immer auf das Thema, was eventuell nächste Woche hier im Apotheker Presseclub das Thema ist, sprich die relevante Frage der kommenden Woche. Habt ihr eine Idee, damit ich mich auch besser vorbereiten kann? Mariam.
Also Friedrich Merz fährt ja nächste Woche in die Türkei. Und es gibt Hinweise darauf, dass die Türkei ihre Strategie ändert und jetzt nicht mehr so sehr nach Russland rüber neigt, sondern eventuell sich wieder mehr an Europa annähert. Und da bin ich jedenfalls sehr gespannt drauf. Das Thema der Woche wird es vielleicht nicht werden, aber ich bin sehr interessiert.
Welchen Tipp hättest du, Nicole?
Ich bin mal gespannt, wie es mit Wolfram Weimar weitergeht und seiner Beteiligung immer noch an Presseerzeugnis. Er war vorher zu 100% Besitzer und jetzt stellt sich raus, der gehört ihm immer noch zu 50%. Und das ist eine schwierige Doppelrolle, ne? Und also ins Rollen gebracht hat die Diskussion darüber eine Recherche, wonach beim European anscheinend, ohne zu fragen, du Blätten, also Copy-Paste an dieser Stelle tatsächlich unter anderem von Reden von Alice Weidel veröffentlicht worden sind. Also alles in allem eine sehr interessante Geschichte.
Ja, und was daran auch interessant ist, ist, dass Wolfram Weimar eben, habe ich ja vorhin schon erwähnt, zu einem der Hauptfeinde der US-Regierung geworden ist, weil er eben den amerikanischen Tech-Konzernen droht, ihr solltet hier künftig mehr Zölle zahlen und ihr solltet unter mehr Kontrolle gestellt werden.
Okay, also ich sehe ehrlich gesagt noch nicht, dass wir Wolfram Weimar einen ganzen Presseclub widmen. Ich bedanke mich trotzdem für den Hinweis und bin noch bei deiner Prognose, Robin.
Ich habe die ganze Woche so viel gearbeitet. Dieses schöne Gespräch war mein letzter Termin. In 16 Minuten beginnt das Fußballspiel Schalke gegen Darmstadt. Ich bin total alle und letztes Wochenende und ruf mich Montag an. Ich sag dir ein Thema, aber jetzt, ich bin durch. Tut mir leid.
Ja, ich wünsche Schalke die Daumen gedrückt zu haben, wenn dieser Podcast erscheint. Schalke sicherlich auch jederzeit ein Thema für den Presseclub. Ich danke euch wirklich sehr. Genießt das Wochenende. Habt ein schönes Wochenende. Tschüss.
Danke euch. Macht's gut,
tschüss.
Ihr alle.
Danke gleichfalls.
Erhol dich gut, Robin.
Tschüss.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer.
Rubriken und Stimme der Vernunft Bettina Rust.
Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.